Bibeltexte stehen heute in zwei Büchern. Ich lese aus Prediger, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15 und aus dem Epheser, Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Gebt also sorgfältig Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte.
Der Chris hat schon gesagt, nicht an. Sollen wir mal hier? Jo.
Noch hier aufs Mikro um. Ja, jetzt kommt's. Genau, Chris hat schon gesagt, wir sind gerade in der Reihe Mein Leben und schauen uns verschiedene Themen an. Wir haben uns Geld angeschaut, mein Leben und mein Geld, mein Leben und meine Prioritäten. Und das war das letzte Thema letzten Sonntag. Und ein Kernsatz in dieser Predigt, den hat Jesus gesagt, der war, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere hinzugetan. Und für die, die es vergessen haben oder die nicht da waren, dieser Satz bedeutet im Prinzip, dass Gott sagt, setze die richtigen Prioritäten, also trachte zuerst nach Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird sich Gott um alles Weitere kümmern, um dein Essen, um deine Kleidung, um all die Sachen, die du brauchst. Gott wird für dich sorgen und du musst dir weniger Sorgen machen. Umgekehrt, wenn du die falschen Prioritäten setzt und dich zuallererst kümmerst um deinen Job, dein Essen, deine Kleidung, dann wirst du dir viele Sorgen machen und du kommst gar nicht zu den wichtigen Dingen im Leben. Es ist wie bei einem Rennen, wenn du ein Rennen machst und jetzt machst du die Sorgen und denkst, oh, was denkt denn der Trainer gerade über mich? Und du suchst den Trainer, um zu schauen, wie sein Gesichtsausdruck ist. Und dann denkst du, oh, und meine Mama ist auch noch im Publikum und der muss sich winken, damit die sich freut. Also suchst du deine Mama und winkst der Mama zu. Und dann denkst du dir, okay, wo sind eigentlich meine Freunde? Feuern die mich eigentlich an? Und dann suchst du die und dann denkst du, oh, und meine Konkurrenz, sind die eigentlich heute gut in Form? und du machst dir um ganz viele Sachen Sorgen und das ist kein Erfolgsrezept für ein Rennen. Sondern wenn du dieses Rennen gut machen willst, dann musst du dich auf eine Sache konzentrieren, nämlich das Ziel. Und wenn du es dann gewinnst, dann wird alles andere für sich sorgen. Die Mama wird stolz auf dich sein, der Trainer wird es toll finden, deine Freunde werden jubeln und ob deine Konkurrenz in Form war oder nicht, ist auch nicht mehr so wichtig. Du hast schließlich gewonnen. Und das ist das, was Jesus sagt. Also setz die richtigen Prioritäten und dann fallen die anderen Sachen an ihren richtigen Platz. Und das ist die Grundlage für das Thema heute. Weil heute geht es um mein Leben und meine Zeit. Und wenn wir über Zeit reden, dann geht es vor allem um Prioritäten. Die zwei Texte, die wir eben vom Gerd gehört haben, sind Weisheitstexte. Schon Sokrates hat mal gesagt, das unreflektierte Leben ist nicht lebenswert. Und ich glaube, die Bibel würde dem zustimmen. Die Bibel ist ein Buch, das uns auffordert, über unser Leben nachzudenken. Es sagt uns, lass dein Leben nicht unbemerkt vorbeiziehen, wie so eine Sanduhr, die plötzlich abgelaufen ist und du hast es gar nicht gemerkt. Sondern denk nach, sei klug, sei weise, versuch das Leben zu verstehen. Und dabei geht es um mehr als nur Wissen, sondern Weisheit beinhaltet Wissen, aber es beinhaltet auch das Wissen wie, die Praxis, wie ich es umsetze, wie ich es lebe. Und in der Bibel gibt es mehrere Bücher, die gehören zur sogenannten Weisheitsliteratur. Das ist zum Beispiel das Buch Hiob, die Psalmen, die Sprüche, das Hohelied und das Predigerbuch, aus dem der Text heute kam. Das heißt, es ist ein großes Thema, weise zu sein in der Bibel. Und ich möchte heute drei Punkte anschauen. Wir könnten sehr, sehr lange drüber reden. Aber mir sind drei Sachen wichtig heute aus diesen Texten. Das erste ist, entdecke die Ewigkeitsperspektive. Das zweite ist, schätze deine Zeit mehr als dein Geld. Und das dritte ist, praktiziere ein Zeitmanagement der Gnade. Das sind die drei Sachen. Dieser Text fängt mit einem Gedicht an. Alles hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Und es gibt uns einen gewissen Überblick über das ganze Leben. Und es stellt uns verschiedene Pole vor. Also geboren werden ist ein Pol und das Ende ist das Sterben. Und das bedeutet, dass alles mit eingeschlossen ist, was dazwischen passiert. Und die Grundaussage ist, alles hat seine richtige Zeit. Und es ist interessant, was dieses Gedicht alles abdeckt an Themen. Das persönliche Leben, Aktivitäten im Leben, wie Pflanzen, Bauen, Emotionen sind da drin, Freude und Leid, Klagen, gesellschaftliche Ereignisse sind da drin, Krieg und Frieden. Das heißt, es ist so ein umfassendes Bild von dem, was im Leben abgeht. Und wir dürfen diesen Text nicht missverstehen und denken, dass der hier sagt, das ist alles gut, was passiert und das soll alles so sein. Es ist also nicht vorschreibend und sagt irgendwie, Hassen ist gut, Krieg ist gut, die Sachen, über die wir vielleicht stolpern, sondern sagt einfach, so ist nun mal das Leben. Ich beschreibe gerade das Leben, wie es einfach tatsächlich ist. Und so ist es und alles hat seinen Rhythmus, seine Zeit. Und dieses Gedicht endet mit dieser Frage, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Und das ist die Grundfrage von dem ganzen Predigerbuch. Die Frage, was springt denn am Ende bei raus? Wozu denn das Ganze? Das ist eine Form von der Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und es ist interessant, die Worte, die der hier benutzt, der redet vom Abmühen, vom Abplagen, dass es mühselig ist, er bezeichnet uns Menschen als Schaffende. Das heißt, er malt ein Bild von wie sich das Leben oft anfühlt, von der Routine, von dem morgens aufstehen müssen, und den Tag hinter sich bringen müssen und die Anstrengung und immer das Gleiche. Und er sagt, es soll sich doch wenigstens lohnen. Wenn das Leben sich oft so anfühlt und so anstrengend ist, dann soll sich doch wenigstens lohnen, also wozu das Ganze? Und die Frage ist rhetorisch. Diese Frage, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Die Antwort ist nichts. Es bringt nichts. Und wenn ihr das Buch ganz lesen würdet, dann ist das etwas, was sich immer wiederholt. Das Leben ist sinnlos, Nichtigkeit, es bringt nichts. So ein bisschen Depri. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass diese Zeiten, die gesetzt sind für alles im Leben, uns limitieren. Ja, wir sind eingeschlossen in Lebensabläufe, über die wir keine Kontrolle haben. Wann ich geboren werde, wann ich sterbe. Ob es Krieg gibt oder ob es Frieden gibt. Über unsere Emotionen haben wir oft keine Kontrolle. Ob wir uns freuen können oder ob wir klagen, hängt davon ab, was gerade passiert um uns herum. Und wir können an diesen gesetzten Zeiten nichts ändern. Das ist ein bisschen wie auch, was letzte Woche der Steffen gesagt hat. Du kannst dir durch Sorgen dein Leben nicht verlängern. Es sind einfach Dinge in unserem Leben gesetzt, an denen wir nichts ändern können. Und der Prediger sagt hier, aber das heißt, egal wie viel ich mich abmühe und investiere, ich werde an diesen Dingen nichts ändern können und deswegen ist es irgendwie sinnlos. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum er zu dieser Schlussfolgerung kommt. Und das ist die, dass sich die Aktivitäten gegenseitig aufheben. Ja, es sind Gegensätze. Geboren werden und darauf folgt dann das Sterben. Man kann sich fragen, ja, wozu dann das Ganze? Ja, ein Arzt heilt jemand von Krebs, die Chemotherapie schlägt an, es ist erfolgreich. Ein paar Wochen später stirbt der Patient an einem Schlaganfall. Kann passieren, wozu? Jemand baut ein Haus auf und ein paar Wochen später kommt der Hurricane Patricia und zerstört das Haus wieder. Wozu das Ganze? Ein Kind lacht, eine Minute später fällt es hin und weint und vom Lachen ist nichts mehr übrig. Man tanzt mit einem Partner und nicht viel später klagt man, weil er Schluss gemacht hat. Oder du suchst und findest einen Schlüssel und am nächsten Tag hast du ihn wieder verlegt. Oder du bewahrst die Essensreste auf und dann schimmeln die und dann schmeißt du es doch weg. Oder du flickst dir eine Jeans und dann reißt sie an anderer Stelle auf. Du liebst jemand, die Person verletzt dich und dann schlägt es in Hass um. Du hast jahrelang Frieden und plötzlich bricht ein Bürgerkrieg aus und du musst nach Europa fliehen. Nichts dauert an. Und wenn es dann vorbei ist, bleibt die Frage, wozu das Ganze? Und diese Aussage ist mir sehr eindrücklich hängen geblieben vor ein paar Jahren, als in Japan der Tsunami war. 2011, 20.000 Tote. Und da hat Frank Schirmacher in der FAZ einen Artikel geschrieben und ich möchte euch einen Auszug daraus vorlesen. Er schreibt über einen Filmbericht zum Tsunami. Es handelte sich um einen Filmbericht von Gerd Anhalt, dem langjährigen Japan-Korrespondenten des ZDF. Er zeigte nichts Spektakuläres, eher Bilder, die wir mittlerweile leider kennen. Alte und uralte Menschen in den Trümmern, verzweifelte Familienangehörige, Notunterkünfte. Aber der Text, den Anhalt dazu sprach, war anders. Das Land, das sie einst aufgebaut haben, sagte der Journalist zu den Bildern von apathisch in Ruinen liegenden alten Menschen, kann vielen Alten nun nicht mehr helfen. Es ist die Generation, die Japan einst aufgebaut hat, und nun schließt sich tragisch der Lebenskreis in den Trümmern der Katastrophe. Warum war das so ergreifend? Warum wendet es die Perspektive, wenn man zu diesen ganz undramatisch gesprochenen Sätzen die Bilder der Opfer sah? Weil es zeigte, was es heißt, wenn Katastrophen so groß sind, dass man für sein eigenes Leben nichts mehr reparieren kann. Weil diese wenigen Sätze zeigten, dass jenseits der materiellen und körperlichen Schäden die Tragik eines solchen Unglücks darin liegt, dass die Logik eines ganzen gelebten Lebens plötzlich widerlegt werden kann. Und dieser letzte Satz ist mir so hängen geblieben, dass die Logik eines ganzen gelebten Lebens plötzlich widerlegt werden kann. Verstehst du jetzt, was der Prediger meint, wenn er sagt, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Es waren Leute, die hatten ihr Land aufgebaut, über Jahrzehnte weg in riesiger Anstrengung, ein Tsunami und alles war weg. Wir wollen Teil einer Geschichte sein, die Sinn macht, die eine Logik hat, in der wir einen Unterschied machen. Und ich hoffe, es regt sich bei dir so ein innerer Protest, wenn der Prediger sagt, alles ist für nichts, alles ist sinnlos. Es kommt am Ende nichts bei raus. Und wenn du denkst, nein, das kann doch nicht so sein, wenn sich da irgendwas in dir wehrt, dann bestätigst du Vers 11, wo steht, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Für mich hat sich das wieder mal bestätigt am Anfang des Jahres. Da war ich auf einem Vortrag von einem Germanisten und Philosophen, Gregor Eisenhower. Der schreibt im Tagesanzeiger Nachrufe auf verstorbene Leute und ist dadurch bekannt geworden. Und er versucht dadurch, irgendwie dem Leben dieser Menschen einen Sinn zu geben, dass er Nachrufe schreibt. Er hat davon gesprochen, dass es den ersten Tod gibt, wenn man physisch stirbt, und den zweiten Tod, das ist dann, wenn man komplett vergessen wird. Und im Prinzip ist das, was er macht, diese Nachrufe zu schreiben, sein Versuch, gegen den zweiten Tod anzukämpfen, das Vergessen zu bekämpfen, damit noch was bleibt. Und für mich war das so eine Bestätigung, ich habe einfach gedacht, Mann, in diesem Menschen, der diese Nachrufe schreibt, steckt eine Sehnsucht nach Ewigkeit, an die er als Atheist aber gar nicht glauben kann. Aber die Sehnsucht ist immer noch da. Und ich habe ihm die Frage gestellt, schiebst du nicht diesen zweiten Tod einfach nur ein bisschen auf durch deinen Nachruf, weil irgendwann wird niemand diesen Nachruf mehr lesen? Und er konnte mir keine Antwort darauf geben. Nur die Perspektive der Ewigkeit hat das Potenzial, aus unserem Leben eine vollständige Geschichte zu machen, die irgendwie auch gut endet, die das Negative in neuem Licht erscheinen lassen kann. Und der Prediger sagt uns, es gibt diese Perspektive. Und das ist gemeint mit diesem Satz, Gott hat alles zu seiner Zeit gut oder schön gemacht. Nur das Problem ist, was dann direkt danach kommt im gleichen Vers, aber wir können es nicht erkennen. Wir können nicht ergründen, was Gott sich gedacht hat. Das heißt, hier werden zwei Perspektiven gegenübergestellt. Gottes Perspektive und unsere begrenzte Perspektive. Es ist wie, wenn du ein Bild siehst. Ich habe ein sehr beeindruckendes Bild gesehen von jemandem, der hat zerebrale Kinderlähmung, der ist sehr eingeschränkt, ist aber ein Künstler und er kann keinen Pinsel halten, kann nicht malen. Und was der gemacht hat, ist, der hat entdeckt, wie er mit einer Schreibmaschine Bilder machen kann, indem er einfach tippt und die zu einem Bild zusammensetzt. Und wenn man ganz nah dran ist, dann sieht man einfach nur Buchstaben und Striche. Aber wenn man ein bisschen zurücktritt und das Bild als Ganzes sieht, dann entdeckt man plötzlich eine Mona Lisa zum Beispiel. Das ist richtig beeindruckend. Und Prediger sagt uns, dass wir diese enge Perspektive haben. Wir sehen nur diesen Ausschnitt von unserem Leben, aber es gibt diese Ewigkeitsperspektive. Und wenn wir zurücktreten, irgendwann, das ist Gottes Perspektive, dann werden wir sehen können, wie sich alles in ein Bild fügt. Wir sind durch die Zeit gebunden, aber für die Ewigkeit gemacht. Ein Kommentator hat mal gesagt, in anderen Worten, hat Gott in seiner Souveränität die Menschen in die Tretmühle des Lebens gesetzt, damit sie nach etwas Besserem rufen. Nämlich das, wofür Gott in einzigartiger Weise die geformt hat, die sein Ebenbild tragen. Wenn wir nur Arbeitstiere sind, im Auf und Ab des Lebens gefangen, Zahnräder im System, damit die Welt sich weiterdreht, dann macht Zeitmanagement keinen Sinn. Dann optimieren wir nur eine sinnlose Existenz. Erst wenn unser Leben als Ganzes einen Sinn hat, können wir entscheiden, wofür es sich lohnt, unsere Zeit zu investieren und wofür nicht. Und negativ betrachtet fordert uns der Prediger heraus, dass wir uns der Sinnlosigkeit des Lebens stellen, wenn wir nur dieses Leben anschauen, ohne die Ewigkeit und ohne Gott. Und positiv betrachtet fordert er uns heraus, uns zu fragen, ob an unserer Sehnsucht nach Ewigkeit mehr dran ist, als wir vielleicht bisher gedacht haben. Und ob darin nicht vielleicht der Schlüssel liegt für einen besseren Umgang mit unserer Zeit. Und deswegen mein erster Punkt, entdecke die Ewigkeitsperspektive. Und dann der zweite Punkt, schätze deine Zeit mehr als dein Geld. Es ist interessant, wie wir über Zeit denken. Ich habe keine Zeit. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich diesen Satz in meinem Leben schon gesagt habe. Aber er ist nicht wahr. Gott hat uns allen 24 Stunden gegeben. Niemand hat mehr und niemand hat weniger als 24 Stunden. Wir haben alle Zeit. Gleich viel Zeit. Und das ist auch der Unterschied zum Geld. Ja, der eine hat mehr Geld als der andere. Und prinzipiell kann man immer mehr Geld haben und selbst wenn man kein Geld hat, kann man ja einen Kredit aufnehmen. Aber bei der Zeit geht das nicht. Zeit ist so ein bisschen wie ein begrenzter Raum, wie ein Bücherregal. Wenn mein Bücherregal voll ist und ich will ein neues Buch draufsetzen, dann muss ich erst ein anderes Buch wegnehmen, damit es neue Platz hat. Das heißt, eigentlich nehmen wir uns nie Zeit für Dinge, obwohl wir das so sagen, ich nehme jetzt die Zeit dafür, sondern wir füllen immer nur unsere Zeit. Und so wie Zentimeter die Maßeinheit sind für ein Bücherregal, ist Zeit die Maßeinheit für unser Leben und ich würde sagen auch die Maßeinheit für unsere Beziehungen. Und deswegen ist es so viel wichtiger als Geld. Das heißt, wie kann ich meine Zeit mehr schätzen als mein Geld? Und ich glaube, in diesem Text haben wir zwei Punkte, wie das geht. Das eine ist, dass wir das Leben bewusst genießen. Ich habe schon gesagt, das Predigerbuch hat so ein bisschen so eine Depri-Stimmung, wenn man das liest. Alles ist sinnlos. Alles ist für nichts, es kommt nichts bei rum. Aber es gibt ein paar Dinge, die er positiv bewertet. Und das ist nämlich die Freude am Leben, das Leben genießen. Ja, es gibt genug Frust und Leid im Leben und das Leben ist zu kurz, um es nicht zu genießen. Ja, das heißt konkret, mach Sport, solange du fit bist, solange du es noch kannst. Genieße es, solange du verliebt bist. Halte die Momente fest mit deinen Kids, bevor sie groß sind und außer Haus sind. Freu dich an der Arbeit, solange du Motivation und Kraft und Erfolg hast. Genieße Musik. In der Musik steckt so eine Schönheit und so eine Tiefe. Oder die Kunst, Literatur. Und ganz besonders, genieß die Natur. Ich war gestern und vorgestern im Parc Sanssouci Es war so ein schöner Tag mit den Herbstfarben und der Sonne. Einfach genial. Solange du es kannst, genieße das Leben, ja? Nimm das Leben wie ein Glas Wein. Nicht auf Ex, nicht die Flasche runterkippen, sondern nimm einen Schluck und lass es dir auf der Zunge zergehen. Ja, eins der ersten Dinge, die verloren gehen, wenn wir gestresst sind und wenn wir getrieben sind, ist, dass wir die Fähigkeit verlieren, das Leben zu genießen. Und die Kapazität verlieren, Gottes Schönheit wahrzunehmen. Der Prediger ist ganz klar, der sagt, all diese schönen Dinge im Leben, die können dir keinen Lebenssinn geben. Aber sie haben einen großen Wert, weil sie gute Gaben Gottes sind. Und hier kommt eine christliche Perspektive rein. Als Christ kann man das Leben doppelt genießen. Was ist der Unterschied zwischen, wenn ich mir etwas selber kaufe und wenn mir jemand das schenkt? Also im Endeffekt, wenn ich mir was selber kaufe, dann habe ich es für mich selber und wenn es mir jemand schenkt, habe ich es auch. Ich kann genau die gleichen Sachen damit machen. Der Unterschied ist der, dass wenn es mir jemand schenkt, zusätzlich, dass ich das dann am Schluss habe, hat sich jemand Gedanken gemacht, was ich gerne hätte, wie ich ticke, was mir Freude macht und hat Zeit und Geld investiert, um mir das zu geben. Das heißt, ich kann mich nicht nur darüber freuen, dass ich es habe, sondern ich kann mich auch noch darüber freuen, dass es jemand gibt, der mich gut kennt und der mir diese Freude gemacht hat. Und das ist die Art, wie Christen durchs Leben gehen. Ich genieße das Leben in vollen Zügen, aber ich kann es doppelt genießen, weil ich weiß, es ist einfach nicht nur Zufall, dass ich das habe, sondern ich weiß, dahinter steckt ein Gott, der mich kennt und der mir das geschenkt hat und der mir das gönnt und der mir das gerne gibt. Das ist die erste Art und Weise, wie wir unsere Zeit mehr schätzen können als unser Geld, ist, dass wir das Leben bewusst genießen. Die zweite Art ist, dass wir die Zeit nutzen und maximieren für das Wichtigste. In dem Epheserbrief steht wörtlich, man soll die Zeit für sich selbst aufkaufen. Das bedeutet, wenn ich etwas aufkaufe, dann kaufe ich alles, was da ist. Das heißt, alles, was an Zeit mir zur Verfügung steht, soll ich maximal nutzen. Von der Zeit den bestmöglichen Gebrauch machen. Und das heißt, dass ich nicht alles, was auf mich einprasselt, nicht alles, was meine Aufmerksamkeit an sich zieht, nicht alles, was dringend ist, auch meine Zeit verdient hat. Wenn du das zulässt, dass die Dinge, die dringend sind, die auf dich einprasseln, deine Zeit füllen, dann bist du fremdbestimmt. Dann füllen andere Dinge deine Zeit, nicht du selbst. Dann verwaltest du nicht deine Zeit, sondern du lässt dich verwalten. Und das ist laut der Bibel nicht weise. Die Bibel fordert uns heraus, Verantwortung zu übernehmen und unsere Zeit bewusst einzusetzen. Und die Frage ist jetzt, was ist denn wichtig? Was ist denn sinnvoll investierte Zeit? Und der Schlüssel dafür ist in Vers 14 im Text, in dem Epheser-Text, in dem Prediger-Text, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Ja, da ist der Gegensatz zwischen dem, was der Mensch tut, was vergänglich ist, und dem, was Gott tut, was ewig ist. Und das Produktivste und Sinnvollste, was wir tun können, ist Dinge tun, die wirklich Bestand haben, die Ewigkeitswert haben. Und das heißt, wenn wir das tun wollen, ist die Frage schlussendlich, wie kann ich mich an dem beteiligen, was Gott tut? Weil alles, was Gott tut, das bleibt ewig. Und die Antwort finden wir in diesem allerletzten Vers, wo Paulus sagt, ihr seid weise, ihr setzt eure Zeit gut ein, wenn ihr den Willen des Herrn erkennt. Das heißt, wenn ihr euch die Frage stellt, was will denn Gott eigentlich, dass ich mit der Zeit mache, die er mir gegeben hat? Weil Gott diese Ewigkeitsperspektive hat, weil Gott ganz anders bewerten kann, was wirklich bleibt und was nicht bleibt, was wirklich zählt und was nicht zählt. Und ganz praktisch können wir herausfinden, und das ist ein Lernprozess, der lange geht, ganz praktisch können wir herausfinden, was wirklich wichtig ist, indem wir uns fragen, was möchte Gott, was ist Gott wichtig? Und da haben wir zwei ganz praktische Arten und Weisen, wie wir das machen können. Das eine ist durch Bibellesen regelmäßig, wo wir uns mit auseinandersetzen, was sagt Gott uns, was ihm wichtig ist. Und das andere ist, indem wir praktisch am Anfang des Jahres, am Anfang des Monats, am Anfang der Woche und am Anfang des Tages die Frage stellen, Gott, was möchtest du, was ich heute tue? Was ist dir wichtig? Wenn wir die zwei Sachen machen, Bibel lesen und diese Fragen stellen, dann werden wir mehr und mehr entdecken, dass wir unsere Zeit effektiver nutzen, dass wir die Dinge tun, die wirklich wichtig sind. Und mein letzter Punkt ist, praktiziere ein Zeitmanagement der Gnade. In diesem Gedicht stecken ja ganz viele verschiedene Lebensphasen drin. Und das hat auch was Befreiendes. Dass wir unsere Lebensphase erkennen, in der wir gerade sind und mit ihr Frieden schließen. Alles hat seine Zeit, hat was Negatives, habe ich schon gesagt. Wir kommen da nicht raus, wir sind gefangen in diesem System, aber es hat auch was Positives. Ja, wie die Jahreszeiten, so gibt es auch Jahreszeiten in unserem Leben. Und die Frage ist, in welcher Phase bist du gerade? Bist du in der Teenie-Phase, wo es darum geht, herauszufinden, wer du bist, deine Identität? Bist du ein Student? Dann ist es auch okay, wenn du viele offene Fragen hast, wenn du noch in der Orientierungsphase steckst, was du mit deinem Leben machen willst. Bist du gerade in der Familienphase, die Chris schön beschrieben hat, die gerade angebrochen ist, dann ist es okay, wenn du nicht mehr 100 Hobbys nachgehen kannst. Oder gehst du auf die Rente zu und hast nicht mehr so viel Kraft, dann ist es okay, wenn deine Arbeitsleistung nicht mehr der eines 30-Jährigen entspricht. Ja, wenn wir erkennen, in welcher Lebensphase wir sind, das kann total entspannend sein. Du musst nicht alles machen. Es geht sowieso nicht darum, dass wir einfach immer mehr tun. Und ich glaube, das ist etwas, was ich manchmal denke bei Zeitmanagement. Ich will einfach noch mehr schaffen. Manchmal bauen wir sogar unsere Identität darauf. Ja, je mehr ich mache, desto besser fühle ich mich. Desto bedeutsamer bin ich. Ja, und es ist manchmal auch ein cooles Gefühl, wenn man einfach eins nach dem anderen abhaken kann von der To-Do-Liste und in so einem Flow drin ist. Und dann denkt man, boah, ich bin produktiv. Aber ich habe schon gesagt, Gott bewertet Zeit anders. Es gibt einen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Ich kann viele sinnlose Sachen sehr effizient machen, aber ich bin völlig uneffektiv, weil es nicht auf diese Sachen ankommt. Und ich kann sehr wenige Sachen tun, aber die sind besonders effektiv. Und ich glaube, dass Gott auch so Zeit bewertet. Es gibt viele Beispiele in der Bibel. Ein Mose, der ein Prophet Gottes war, der war 40 Jahre lang in der Wüste und hat Schafe gehütet. So aus unserer Sicht denken wir, das ist doch ein unproduktives, verschwendetes Leben. Wieso 40 Jahre lang belanglos irgendwelche Schafe in der Wüste hüten? Und am Schluss hat er dann das Volk aus Ägypten geführt und wirklich was Großes bewegt. Aber für Gott waren diese 40 Jahre nicht Verschwendung. Jesus selbst war 30 Jahre lang im Prinzip ein No-Name, total unbekannt. Er hat keine Bücher geschrieben, er hat keine Leute geheilt, er hat keine Predigten gehalten, er war unbekannt, er war einfach ein Zimmermann. War das deshalb verschwendete Zeit, unproduktiv? Aus Gottes Sicht nicht. Es kann entspannt sein, wenn wir erkennen, es gibt Lebensphasen, es gibt Zeiten im Leben, in denen müssen wir nicht alles machen, was uns die Gesellschaft sagt, was wir machen müssen, was andere meinen, was wir machen müssen, sondern wir können entspannen und sagen, hey, aus Gottes Perspektive ist es anders. Und es ist auch wichtig, mit unserer Lebensphase Frieden zu schließen. Ja? Und wenn du zum Beispiel Single bist, es liegt nicht an dir, weil sich niemand für dich interessiert oder dein Interesse nicht erwidert wird oder es kommt niemand klar in Frage. Das ist erstmal ein Frust. Und dann sagt uns der Prediger, alles hat seine Zeit, freunde dich mit dieser Lebensphase an. Vertraue Gottes Souveränität. Ja, die Alternative ist, in Selbstmitleid zu verfallen oder in eine Traumwelt zu flüchten. Dass ich ständig in einer anderen Lebensphase lebe und mir vorstelle, was wäre, wenn ich in der Phase wäre, wenn ich verheiratet wäre, wenn ich dort leben würde. Und das kann echt schwer sein. Aber es macht dich ohnehin attraktiver, wenn du in Gott zufrieden bist, als wenn du verzweifelt bist. Wenn du jemand bist, der sich immer nur alles anders wünscht und total unzufrieden ist. Und der Prediger sagt uns, akzeptiere die Lebensphase, in der du bist. Nimm sie aus Gottes Hand und mach das Beste draus. Und positiv gesehen hat jede Lebensphase auch viele Privilegien. Also wenn du Single bist, du hast Zeit, du hast Schlaf und du hast Flexibilität. Drei Sachen, die schnell weg sind, wenn das erste Kind da ist. Ja, und du kannst dir jetzt die Frage stellen, was kann ich mit diesen Privilegien meiner Lebensphase jetzt anfangen? Was kann ich damit für Gottes Reich produktiv machen, für andere Menschen? Ja, und jede Lebensphase hat ihre Privilegien und ihre Stärken. Ich habe, als ich Student war, bin ich mit einem älteren Ehepaar eingezogen, die waren schon über 70. Eine völlig andere Lebensphase. Und weil meine Großeltern einmal im Ausland waren, habe ich das von denen nicht so mitgekriegt als in dieser Phase. Und ich habe gemerkt, boah, die gehen echt von Beerdigung zu Beerdigung. Und die waren im Seniorenclub und im Wanderclub und irgendwann gingen die Knie nicht mehr und dann konnte man nicht mehr mitwandern. Und es war eine Lebensphase, wo ich gemerkt habe, die müssen immer mehr zurückstufen. Es geht immer weniger, als vorher ging. Aber es gibt auch Privilegien in dieser Phase. Die haben einen unglaublichen Erfahrungsschatz gehabt. Es war total cool, ihre Geschichten zu hören, was sie erzählt haben. Die haben erzählt, wie sie Gott erlebt haben in ihrem Leben. Das war total genial. Und sie waren mir ein Riesenvorbild drin, weil ich gemerkt habe, wie sie lernen, innerhalb ihrer Grenzen immer noch das Leben zu genießen. Mit dem, was eben noch geht. Mit dem, was eben noch möglich ist. Das ist ein Zeitmanagement der Gnade, wenn wir erkennen, dass wir nicht alles tun müssen und wenn wir Zufriedenheit lernen in der Lebensphase, in der wir sind. Und Jesus versteht die Herausforderung Zeitmanagement. Ich finde das total genial. Gott ist ja ewig, der hat unendlich viel Zeit. Ja, wir könnten sagen, der kann uns doch gar nicht verstehen, der kennt das Problem doch gar nicht, zu wenig Zeit zu haben. Naja, Jesus wurde ein Mensch mit begrenzter Zeit. Der hatte auch nur 24 Stunden am Tag. Und der wusste, wie das ist. Der hat das auch gekannt. Der hat genau diese Gefühle, die wir haben und diese Kämpfe, die wir mit Zeitmanagement haben, die hat er auch alle gehabt. Und Jesus bürdet uns nicht zu viel auf. Das ist total entspannt, zu wissen, dass jeder Tag genug Zeit hat für das, was Gott von mir will. Und es beinhaltet auch Ruhezeiten und es beinhaltet auch Freude am Leben. Gott ist nämlich kein Treiber. Gott ist kein Sklavenmeister, der sagt, ich will, dass du mehr machst und mehr machst und mehr machst. Sondern Gott möchte uns Freiheit bringen, auch in unserem Zeitmanagement. Er ist ein guter Hirte. Er weiß unser Bedürfnis nach Schlaf, nach Ruhe, nach Energie. Er kennt unsere Grenzen. Und er hat ganz bestimmte Dinge für uns vorbereitet, die er möchte, dass wir die tun, die Ewigkeitswert haben. Und es sind nicht zu viele Sachen. Es ist nicht eine Überforderung. Zeitmanagement ist für mich ein ganz großes Thema, eine ganz große Herausforderung schon lange. Und ich habe mir mehrere Sachen überlegt in diesem Jahr, wie war mein Zeitmanagement dieses Jahr. Ich habe wahrscheinlich verhältnismäßig zu viel Sport gemacht und zu wenig Zeit mit Gott verbracht. Ich habe ziemlich sicher beim kleinen Gruppe vorbereiten zu viel Zeit geputzt und eingekauft, statt zu beten und inhaltlich vorzubereiten. Ich habe garantiert zu viel Zeit auf Facebook und Amazon verbracht und hätte da sehr gut noch mehr Zeit mit Nachbarn und Freunden verbringen können. Ich habe definitiv gedanklich zu viel Zeit in anderen Lebensphasen verbracht, in denen ich gar nicht bin, aber sein würde. In Sachen Umgang mit Zeit bin ich definitiv kein Vorbild und ich wette, es sind hier einige, die viel, viel weiter sind als ich. Aber das Coole am Zeitmanagement mit Gnade ist, dass Gott mich anschaut und mir sagt, du bist kein hoffnungsloser Fall und ich habe auch nicht die Geduld mit dir verloren. Sondern Gott sieht das, sieht auch da, wo ich meine Zeit nicht weise eingesetzt habe und sagt, Toni, ich liebe dich immer noch so viel wie damals, als ich für dich gestorben bin. Ich denke positiver über dich, als du über dich selbst denkst. Und ich möchte dir dein schlechtes Gewissen nehmen, wenn es ums Thema Zeit geht. Und weißt du was? Ich gebe dir noch viel mehr Zeit. Ich gebe dir noch eine 100. Chance. Und das ist Gnade. Gott ist nicht wie der Chef, der dich feuert, weil du unproduktiv bist. Gott ist nicht wie der, der dir Vorwürfe macht, weil du seine Zeit verplempert hast, sondern Gott hat Gnade. Und das ist total entspannt und befreiend. Ich habe mir überlegt, was ist ein Beispiel in der Bibel für schlechtes Zeitmanagement? Und mir ist der Verbrecher am Kreuz eingefallen. Es war ein Typ, der gekreuzigt wurde als Schwerverbrecher neben Jesus, weil er ein Mörder war. Was hat dieser Mensch Sinnvolles in seinem Leben gemacht? Was hat er Positives bewirkt? Ziemlich wenig bis nichts. Und kurz bevor er stirbt, an dem Kreuz, wendet er sich an Jesus und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hätte jedes Recht der Welt gehabt zu sagen, du hast ohne Gott gelebt, du hast deine Zeit weggeworfen, du hast dein Leben verwirkt, jetzt musst du auch mit den Konsequenzen leben. Aber was hat Jesus wirklich gesagt? Jesus hat ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was meint ihr, war die Reaktion von dem Schwerverbrecher kurz vor seinem Tod? Ich glaube nicht, dass es war, yes, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich wollte, komplett ohne Gott und im letzten Moment habe ich es gerade noch geschafft, in den Himmel zu kommen. Geil. Nee, ich glaube, er hat so reagiert. Er hat gesagt, ich wünschte, ich könnte mein Leben nochmal von vorne leben. Mit dem Wissen um die Gnade und die Vergebung, die ich jetzt bekommen habe. Ich wünschte, ich könnte nochmal von vorne anfangen und ich könnte anderen Menschen die Gnade geben, die ich selber bekommen habe. Ich wünschte, ich könnte mein Leben so einsetzen, dass es Ewigkeitswert hat. Ich wünschte, ich könnte Freude ins Leben anderer bringen statt Bitterkeit, Segen statt Fluch, Gutes tun statt Böses. du und ich, wir können das Leben leben, das er sich gewünscht hat. Wir haben noch Zeit und wir haben noch Gnade. Bist du bereit?